Hi. So, heute Start, neue Reihe, die nächsten Sonntage mit vielleicht ein, zwei Unterbrechungen. Am dritten Sonntag haben wir immer spontan, aber sonst wird es wahrscheinlich eine neue Predigtreihe geben zu dem Thema das Herz. Der genaue Titel ist, Paul, ich krieg den auf die Reihe. Ich weiß, aber ich will nicht nachgucken. Das geistliche Herz fehlt. Nee, sag, gib mir ein Cheat. Sag mir. Muss selber gucken. Ja, dann bin ich, glaube ich, schneller. Guck mal, wir wissen unsere eigene Predigtreihe nicht, ne? Ja, ich habe gesagt, der ist gut, der Titel, aber der ist zu lang. Es geht um unser menschliches Herz und um die Krankheiten, Fehler oder um, ja, wie unser Herz manchmal falsch tickt und wie wir das beheben können und wie Gott uns da auch unser Herz heilen möchte. Und vielleicht denkt ihr auch so, was soll mit meinem Herz schon falsch sein? Wait for it. Ich zeige es euch, dafür stehe ich hier vorne, um euch das zu zeigen. Das Herz heute im normalen Umgang, im Sprachumgang, ist das Herz irgendwie, wird das meistens mit irgendwas mit Gefühlen und Romanze assoziiert. Meistens durch die Filme oder durch solche Sprüche wie Folge deinem Herzen oder so, ne? Und nicht deinem Verstand. Wir haben oft in der Moderne oder in der Postmoderne auch eine Zweiteilung oder so ein Herz versus Ratio versus Gehirn oder Gefühle gegen Verstand. Das ist eine relativ moderne Erfindung. Das gibt es, glaube ich, erst so seit 100 Jahren, diese Denkweise, maximal. Früher gab es das nicht. Früher war Gefühle und Verstand nicht unbedingt ein Widerspruch. Und in der Bibel sehen wir das, gerade in der hebräischen Kultur, war das ein Paket. Und ich zeige euch jetzt am Anfang, gucken wir, was meint die Bibel, wenn sie von dem Herzen spricht. Man sieht, sobald man zwei oder drei Bibelverse gelesen hat, weiß man, die Bibel, wenn die Bibel von dem menschlichen Herzen spricht, meint sie nicht die Blutpumpe, also nicht das physische Herz, sondern in der Bibel ist dieser Begriff Herz ganz, ganz zentral. Und das Herz ist mehr als einfach nur Gedanken oder Gefühle. Einmal bitte die erste Folie, einmal weitermachen. Wir haben sowohl Gedanken, tauchen auf im Herzen, weiter. In Matthäus 9, Vers 5 oder Markus 7, 21, aus Zeitgründen werde ich das nicht alles lesen. Das gibt es ja im Livestream, wer mir nicht glaubt, dass das da steht, kann das nachher nachgucken und nachschlagen. Da sagt Jesus zum Beispiel, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, wie Neid, Missgunst, Hass, Ärger, Mordgedanken und sowas. Die Bibel versteht unter dem Herzen etwas, wo auch Gedanken entstehen. Und in unserem Gehirn entstehen übrigens keine Gedanken. Unser Gehirn verarbeitet Gedanken. Ja, das ist die Fabrik, die abhängig von den Gedanken werden dann bestimmte chemische Cocktails produziert, Chemikalien produziert, unser Körper wird darüber informiert oder wir kriegen elektrische Impulse. Aber die Gedanken nach dem biblischen Weltbild entspringen nicht dem Gehirn, sondern sie entspringen dem Herzen. Da habe ich jetzt nur zwei beispielhafte Verse, da gibt es noch wesentlich mehr. Aber das Herz in der Bibel ist nicht nur der Ursprung der Gedanken, sondern es ist auch der Ursprung der Gefühle. Mal bitte weiter. Und da finden wir so, in Johannes 16, 22 sagt Jesus zu den Jüngern, euer Herz wird sich freuen. Dann gibt es Verse, wo das Herz betrübt ist, das Herz traurig ist. Das Herz ist von der Bibel her nicht nur der Ursprung der Gedanken, es ist auch der Ursprung oder die Quelle für jegliches Gefühl. Ich habe das häufig bei Christen erlebt, dass irgendwie Gefühle und Verstand gegeneinander ausgespielt werden. Ne? So, ja, pass auf deine Gefühle auf, den kannst du nicht trauen, so, ne? Lieber logisch denken. Das finden wir so nicht in der Bibel. Das andere Gegenteil finden wir auch nicht in der Bibel so. Also nur auf Gefühle bauen und vergiss dein Denken. Gott hat euch schon mit beiden Fähigkeiten geschaffen, ne? Zu fühlen und zu denken. Und ihr seid herzlich eingeladen, beides zu benutzen. Erst wenn ihr beides benutzt, seid ihr funktioniert ihr als vollständiger ganzer Mensch. Dieser Begriff der Vollständigkeit, der wird vollständig oder ganz sein, ist total zentral in der Bibel, wenn es um das Herz geht. Und der wird in dieser Predigt nicht mehr auftauchen, aber da wird es wahrscheinlich eine separate Extrapredigt geben. Ja? Denn das wichtigste Gebot in der Bibel ist, du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit einem vollständigen Herzen, also mit deinen Gefühlen, mit deinem Verstand. Aber es ist sogar, im Herzen passiert noch mehr. Das Herz ist nicht nur das Zentrum für Gefühle und Verstand, sondern im Herzen sind auch unsere Grundannahmen und Vorstellungen. Sehen wir zum Beispiel in 1. Mose 6, Vers 5, taucht das zum ersten Mal auf. Und da schaut Gott auf die Erde und dann sagt er, das Trachten der Gedanken der Herzen der Menschen war von Grund auf böse oder war den ganzen Tag böse. Da ist so ein altdeutsches Wort Trachten. In manchen Übersetzungen steht das Sinnen oder das Herz war darauf gerichtet oder die Grundannahme des Herzens, so die Grundvorstellung war total böse bei den Menschen. Und Gott hat ein Riesenproblem damit und dann kommt die Sintflut. So, ne? Also das Herz ist der Sitz eurer Vorannahmen, Grundannahmen. Jeder Mensch hat solche, ihr lauft mit solchen Grundannahmen, mit denen ihr die Welt seht. Zum Beispiel, die meisten von euch haben irgendwie die Wertvorstellung, dass Gerechtigkeit was Gutes ist und was Erstrebenswertes ist. Ne? Habt ihr vielleicht noch nie drüber nachgedacht, weil das ist ja irgendwie klar. So. Oder ich nehme eine Sache, die nicht so klar ist. Das Beschützen von Schwachen oder Minderheiten. In der Natur finden wir sowas nicht. In der Natur werden die schwachen Tiere zurückgelassen, damit die aufgefressen werden und die gesunden Tiere alle entkommen. Aber wir Menschen, wir finden das gerade in der westlichen Welt, wir finden das als gut und normal, hoffentlich, jeder von euch, dass wir Schwache beschützen, dass wir uns um benachteiligte Menschen kümmern. Das ist so eine Grundvorstellung, ein Wert. Hast du schon mal überlegt, woher kommt das eigentlich? Es gibt es hat nicht jede Kultur so diesen Wert. Ja. Es gibt immer noch eine ganze Menge Kulturen, wo das nicht gerade so auf der ersten Stelle steht. Aber in Deutschland haben das die meisten. Ja. Und dann sind auch noch so Sachen wie Wille, Absichten oder unser Gewissen finden wir auch noch in unserem Herzen. Zum Beispiel in Hebräer 10, 22, da steht, dass das Herz dich anklagen kann und dass du dein Herz zum Schweigen bringen kannst. Ja. So, dein Herz kann dir ein schlechtes, oder das ist auch irgendwie das Zentrum oder der Ursprung von dem, was wir so Gewissen nennen. Dein Herz kann dich anklagen und du kannst dein Herz zum Schweigen bringen. David, der sagt in den Psalmen, mein Herz sei stille oder schweige mein Herz und chill mal, beruhige dich mal, ja, weil er innerlich so aufgewühlt war, weil er wieder in irgendeiner extremen Krisensituation war. Er redet richtig mit seinem Herzen und erteilt seinem Herzen Befehle. Macht er nicht nur einmal. In Hebräer 4, Vers 12, da steht, dass das Wort Gottes ein Richter der Absichten des Herzens ist. Also unser Herz hat Absichten, unser Herz hat einen bestimmten Wille. Und das ist gar nicht so trivial, wie man das eigentlich denkt. Denn, Moment, ganz oft ist das, was in unserem Verstand passiert, schon eine Folge von dem, was unbewusst in unserem Herzen passiert ist. Wir entscheiden uns, irgendeine Sache zu machen und im Nachhinein fängt unser Gehirn dann an, sich warm zu laufen und wir rechtfertigen die Sache in unserem Gehirn, warum wir das gemacht haben. Ja, ich habe das doch nur gemacht, weil ich das und das wollte. Ich wollte ja nur das Beste. Und so, ne? Manche nennen das den Rationalisierungshamster. Der springt dann in sein Laufrad und läuft dann und produziert eine ganze Menge Gründe, damit unser Herz wieder die Klappe hält. Und damit wir wieder ruhig werden und weiterleben können. Ne? Aber ganz oft viele Dinge, die wir tun, tun wir nicht, weil wir logisch darüber nachgedacht haben. Sondern im Gegenteil, wir tun sie, weil wir irgendwo unser Herz dazu neigt, die zu tun. Und im Nachhinein finden wir oder beruhigen wir uns dann mit einer logischen Erklärung. Wir rationalisieren das, was wir gemacht haben. Ja. Da gibt es interessante Studien zu. Das ist also erschreckende Studien. Man könnte meinen, der Mensch wäre ein Tier, wenn man sich die alle reinzieht. Wir sind viel mehr, manche Forscher oder Biologen sagen dann, wir sind viel mehr instinktgetrieben, als wir denken. Die Bibel sagt, wir sind viel mehr herzgetrieben. Denn in der Bibel ist das Herz das Zentrum jeglicher Aktivität. Und ein weiteres schönes Beispiel dafür, das ist so der Klassiker eigentlich, sind die selbsterfüllenden Prophezeiungen. Zum Beispiel eine Studie im Jahre 2010 vom British Medical Journal, die hat nachgewiesen, dass wenn Senioren Angst vor Stürzen haben, sie auch eine höhere Anzahl von Stürzen erleben werden. Ja, was? Ist das Zauberei? Nein, das ist relativ einfach ohne Zauberei zu erklären. Denn ab dem Moment, wo du Angst vor Stürzen hast oder eine größere Angst als normal vor Stürzen oder vor Gefahren hast, fängst du auch an, dich anders zu verhalten. Und dein anderes Verhalten führt letztendlich dazu, dass dir dann tatsächlich mehr Stürze begegnen. Wir können einmal die nächste Folie machen. Da ist so der Kreislauf der selbsterfüllenden Prophezeiungen. Ja, wie du dich in deinem Herzen siehst, das beeinflusst, wie du anderen gegenüber handelst. Und wie du andere gegenüber handelst, beeinflusst wieder, wie andere dich sehen. Und das beeinflusst wieder, wie andere dich behandeln. Und das ist ein Kreislauf, der kann sich verstärken. Und das findet ihr überall in Wikipedia, Self-Fulfilling Prophecy, selbsterfüllende Prophezeiung, Pygmalion-Effekt. Da gibt es eine ganz besonders fiese Studie zu. Die ist als ein Rosenthal hat die gemacht. Und die ist sogar als Rosenthal-Effekt in die Geschichte eingegangen. 1968 hat er nämlich bei bestimmten Schulklassen hat er willkürlich Schüler ausgewählt. Er kannte die Schüler gar nicht. Und hat dann den Lehrern, er kam dann als Psychologe in die Schule und hat dann den Lehrern gesagt, er wird jetzt mit den Schülern besondere Tests durchführen und Diagnostik machen. Und dann hat er den Lehrern gesagt, so in deiner Klasse hast du den und den und den und den Schüler, die sind besonders hochbegabt. Und das hat er so in mehreren Klassen gemacht. Und am Ende war das Resultat, alle Schüler, die als besonders hochbegabt eingestuft wurden, und der Witz war, sie waren es gar nicht, er hat die Tests gar nicht gemacht, er hat willkürlich irgendwelche Schüler rausgepickt, hat dem Lehrer aber diese Lüge erzählt, sie wären besonders hochbegabt. Was ist passiert? Am Ende hat sich der IQ von diesen Kindern um 20 bis 30 Punkte verbessert. Wie kann das sein? Sind die Kinder auf einmal schlauer geworden? Die Wahrnehmung des Lehrers auf diese Kinder hat sich auf einmal verändert. Der Lehrer hat sie ganz anders behandelt, die Kinder haben darauf anders reagiert, dieser ganze Kreislauf ist in Gang gekommen. Das ist aber fies, ne? Ja, ist es. So, und wir sehen schon, es ist wahnsinnig schwer, absolut gerecht zu sein, ne? Oder solche Effekte nicht zu haben. Es ist fast unmöglich, wenn man einfach so normal sein Leben lebt, so etwas nicht ausgeliefert zu sein. Ne? Und das ist das sind Beispiele dafür, ja? Und diese selbsterfüllende Prophezeiungen oder das Herz als Zentrum, all das, was ich jetzt gesagt habe, das lässt sich in diesem einen Vers zusammenfassen, den wir auf der nächsten Folie sehen. Mehr als alles behüte dein Herz, denn aus ihm entspringen alle Quellen deines Lebens. Ja? Wie du in deinem Herzen über dich denkst, das wird dein Leben beeinflussen. Ne? Ein Beispiel dafür ist dieser Kreislauf der selbsterfüllenden Prophezeiungen. Es wird dein Handeln beeinflussen, du wirst dich letztendlich dann doch so verhalten, wie es in deinem Herzen, wie dein Herz tickt. Und manchmal haben wir so ein paar kranke und perverse Neigungen in unserem Herzen und wir wissen ja, das ist gesellschaftlich jetzt eher nicht so angesehen und das sollte ich vielleicht nicht raushängen lassen. Und was machen wir dann? Natürlich, wir disziplinieren uns, wir reißen uns zusammen. Aber je höher der Stresslevel ist, je krasser die Krise oder die Extremsituation ist, irgendwann schaffen wir es nicht, uns zusammenzureißen und es kommt dann irgendwie doch raus. Habt ihr das schon mal bei euch beobachtet? Und entscheidend ist dann für euch, wie sehe ich mich jetzt? Sehe ich das nur als Ausrutscher oder sehe ich das, oh, das, was in meinem Herzen eigentlich ist, ist, ich habe es nicht mehr, ich habe das nicht mehr in der Kiste halten können. Das ist da rausgeklettert. So, ne? Werden wir später nochmal genauer eingehen. Das ist so, dass in der Bibel sehen wir das Herz als Zentrum der ganzen Persönlichkeit und als Zentrum einer jeglichen Aktivität. Ja? Das Herz ist das Zentrum jeglicher Aktivität. Gedanken, Gefühle direkt, aber auch letztendlich auch dein Handeln, dein Verhalten und deine Taten werden durch deine, vielleicht nicht sofort direkt, aber letztendlich werden sie durch dein Herz geprägt. Deswegen ist das Herz so zentral in dem biblischen Weltbild. Und was auch wichtig ist, das Herz hat zwei Hauptaufgaben eigentlich. Ja, das sehen wir in der nächsten Folie. Zwei Hauptfunktionen des Herzens und das eine ist Liebe. In Markus 12, Vers 30, Matthäus 22, 37, da finden wir so Verse. Ich lese mal Markus 12 vor. Markus 12, Vers 30, da lesen wir: Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. Das ist, was Gott uns aufträgt. Dein Herz ist geschaffen, um zu lieben. Dein Herz ist nicht geschaffen, um zu hassen. Und warum hasse ich dann manchmal so Leute? Warum fällt es mir dann manchmal schwer zu vergeben? Warum habe ich dann manchmal Bitterkeit in meinem Herzen? Ja, das sind so die ersten Hinweise, dass da vielleicht, dass dein Herz leichte Schwierigkeiten hat, die Hauptaufgabe zu erfüllen. Die Hauptaufgabe ist tatsächlich Liebe. Und das Herz, Liebe ist nicht die einzige Hauptaufgabe. Es gibt noch eine zweite Aufgabe, für die dein Herz eigentlich gemacht ist. Und das ist Glauben. In Römer 10, Vers 9 finden wir das. Da steht, mit dem Herzen glaubt man. Mit dem Mund bekennen wir, schreibt Paulus, mit dem Herzen aber wird geglaubt zur Gerechtigkeit. So, das Herz ist das Organ, mit dem du eigentlich glaubst. Nicht dein Verstand, nicht deine Gefühle. Das ist ganz, ganz wichtig für einen weiteren Punkt, den wir später noch machen. Das Herz, du hast, Gott hat dir ein Herz geschaffen oder der Sitz deiner Persönlichkeit, vielleicht können wir das auch so sagen, ist eigentlich dafür, und dein innerster Kern deiner Persönlichkeit ist eigentlich ursprünglich geschaffen zu lieben und zu glauben. Ja. Und mit Glauben, ne? Mit Glauben tut man sich schwer. So, die Schüler in dem Rosenthal-Experiment, die Lehrer in dem Rosenthal-Experiment, die haben geglaubt, dass bestimmte Schüler vielleicht besonders begabt sind. Aber die haben es erst geglaubt, als ein Psychologe kam und das so gemacht hat. Eigentlich hätten sie es auch schon vorher irgendwie sehen oder glauben können. Ne? Paul hat vorletzten Sonntag, ne, gab es ja diese Predigt, nur mit dem, wo dieses Zitat aus dem berühmten Buch, nur mit dem Herzen sieht man gut. Dieses Sehen, dieser Spruch, nur mit dem Herzen sieht man gut, dieses Sehen ist eine Art von Glaube. Ne? Kannst du in dem anderen sehen, wozu Gott ihn geschaffen hat? Kannst du das Potenzial in dem anderen sehen? Das ist Glaube. Kannst du in deinen Kindern sehen, dass aus ihnen was Tolles wird? In der Bibel gibt es ein paar lustige Verse. Zum Beispiel die Eltern von Mose, da steht, und sie sahen, dass Mose ein schönes Kind war. So, ja. Hey, alle Babys sehen irgendwie schön aus oder gut aus. Naja, fast alle. Doch, Es ist nicht so schwierig, in Babys jetzt was Schönes zu sehen. Warum? Ne? Und dann im Hebräerbrief steht, sie sahen, dass Mose ein schönes Kind war und deswegen beschützten sie es vom Pharao, der wollte die Kinder nämlich alle töten. Sie haben in dem Kind was gesehen und das wird im Hebräerbrief als Glaube, das ist eine Art von Glaube. Kannst du das in deinem Partner sehen? Kannst du das in deinen Kindern sehen? Kannst du das in deinen Arbeitskollegen sehen? Dein Herz ist dafür geschaffen, das Schöne im anderen zu sehen und zu glauben, dass das rauskommen kann. Und das andere ist, das Gegenteil ist viel leichter. Es ist viel einfacher, der Frustration nachzugeben oder wenn unsere kleinen Kinder zum 5. Mal nicht das tun, was wir sagen oder irgendwie nicht auf uns hören, dann ist es viel einfacher, die abzuhaken und sagen, ach, ich gebe es auf, vergiss es, das wird eh nicht so. Aber dann dein Herz ist nicht dafür geschaffen. Dein Herz ist geschaffen, zu glauben. Das Herz ist das Zentrum jeglicher Aktivität. Das war der erste Teil. Jetzt kommt der zweite Punkt. Das Herz ist ein verborgener, unzugänglicher Ort. Und da gibt es einen Vers. Bitte weitermachen, mach mal weiter. Dort, noch weiter, ein weiter. So. Jeremia 17, Vers 9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und jetzt haben wir schon, spätestens jetzt haben wir einen Frontalzusammenstoß mit allen möglichen gängigen Anthropologien oder Menschenansichten oder Philosophien über den Menschen. Normalerweise, die meisten Menschen, wenn wir auf der Straße die fragen, ist der Mensch gut oder schlecht? Die werden sagen, naja, eigentlich sind wir Menschen ja ganz gut, ne? Es sei denn, wir wachsen so auf wie Adolf Hitler oder so, oder wir sind irgendein nordkoreanischer Diktator oder irgendein Warlord in Libyen. Aber bis auf diese paar Ausnahmen sind wir eigentlich ganz gut. Das ist so, was man auf den ersten Blick, was die gängige Sicht des Menschen ist. In der Bibel, die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt, nein, du bist nicht gut. Und du wirst nachher sogar verstehen, warum das eigentlich eine befreiende und gute Nachricht ist, das zu wissen, dass du nicht gut bist. Alle anderen sind nämlich auch nicht gut. Aber das ist doch wirklich ein menschenfeindlicher Glaube, oder? Und die Kinder, hier, die süßen Kinder, Finn, das ist doch voll dreist, dass ich sage, alle Menschen sind eigentlich böse im Herzen, dann bist du ja auch böse. Ne? Ja. Also klein, ein paar, wenn man dann in die Verhaltensforschung reinguckt, da gibt es auch wieder ein paar erschreckende Erkenntnisse. Das berühmte Gefängnisexperiment, wo harmlose, normale Menschen anfangen, sadistische Neigungen auszuleben, einfach nur so. Ich habe eine ganze Weihnachtspredigt mal darüber gehalten, die gibt es auch noch im Internet auf unserer Webseite, keine Lust, das jetzt zu wiederholen. Aber schaut euch das an. Nein, der Mensch ist nicht ganz gut, beziehungsweise ist diese Grenze zwischen dem, was wir unter gut verstehen und dann verwandeln uns in rachsüchtige, egoistische, sadistische Monster, die ist ganz, ganz schnell überschritten. Bei manchen reicht es schon aus, dass der Hund einmal über die Nachbarsgrenze kackt. Und dann ist der Frieden widerrufen und da wird Kriegserklärung bei den Nachbarn oder so. Das geht ganz schnell. Kleine Kinder lernen mit einem halben Jahr, lernen sie heulen zu faken. Also keiner muss ihnen das beibringen, sie lernen das noch nicht mal, sie können das einfach. Kinder haben nirgendwo gelernt zu lügen, sie können das einfach. Woher können die Kinder das? Warum müssen wir den Kindern mühevoll beibringen, dass sie ehrlich sind, dass sie aufrichtig sind, dass sie nicht lügen? Warum können sie von Geburt an ohne Probleme lügen und solche bockig sein, ausflippen? Ja, woher lernen die Kinder das? Ja. Die Wahrheit ist, es ist schon in unserem Herzen drin. Und das ist ja das Resultat von dem, was die Bibel Sündenfall nennt. Das Herz ist, es ist böse, aber es ist auch trügerisch. Wer kann es ergründen? Und das ist das Fiese an dem ganzen Herzen. Wir haben eigentlich keinen direkten Zugriff auf unser Herz. Ja? Es ist ein verborgener, unzugänglicher Ort. Und da passieren das passieren Dinge, die uns erst viel später klar werden. Und die ersten Menschen, die das rausgefunden haben, ja, das waren Freud und Jung. Ja, die haben noch eine ganze Menge andere Sachen rausgefunden, die man heute lieber vergessen würde, aber das kann man ihnen tatsächlich, das haben sie wieder auf die Tagesordnung gebracht. In der Bibel steht das schon ein bisschen länger. Aber heute ist das ganz klar. Jeder Psychologe und jeder Therapeut weiß, dass in deinem Herzen passieren Dinge, die sind dir nicht bewusst, die haben aber eine Auswirkung auf dein Handeln. Hast du schon einmal etwas getan und dich danach gewundert, wie konnte ich sowas nur tun? Das ist der beste Beweis dafür, der einfachste Beweis. Wenn du etwas tust, vielleicht sogar in der besten Absicht, nachher entsteht irgendwie voll was, du verletzt irgendwelche Leute oder so und das bricht voll das Chaos aus und du fragst dich, boah, wie konnte ich das nur machen? Ja, du konntest es machen, weil du dich wahrscheinlich für viel besser gehalten hast und weil du überhaupt nicht in der Lage warst, die Dinge richtig einzuschätzen. Ja. Vieles, was in unserem Herzen passiert, ist uns nicht bewusst. In der Bibel wird das Herz sozusagen als innerstes verborgenes Zentrum ganz häufig benutzt, ganz auch poetisch. Jona, in Jona 2, Vers 3, da benutzt Jona zum Beispiel diesen Ausdruck, du warfst mich in das Herz des Meeres, also in die tiefste Stelle, in die, wo keiner das sieht. Ne? In Sprüche lesen wir von den verborgenen Kammern des Herzens, die nur sehr schwer zu reinigen sind, weil wo eine ganze Menge böse Absichten und böse Motive sich verstecken. Ja. Und dieses, wer kann es ergründen? Wir finden das in Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, ein Richter der Gedanken und Absichten des Herzens. Und dann steht da, Gott ist es, der das alles erforscht oder ans Licht bringt. Paulus sagt in 1. Korinther 4, sagt er zu den Korinthern, ich bin mir keiner Sünde bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Und ich richte auch nicht vor der Zeit, denn wenn Gott erscheint, wenn Gott kommt, wenn Gott seine Taschenlampe anmacht, dann wird er die Gedanken und Absichten, dann wird er erforschen, was im Herzen wirklich ist. Ja? Und da fordere ich euch so ein bisschen heraus. Schaut doch mal, traut euch doch mal, euch zu hinterfragen, warum tue ich die Dinge wirklich, die ich tue? Ja? Und wenn ihr ganz besonders mutig seid, dann könnt ihr Gott fragen. Gott, zeig mir mal, was wirklich meine versteckten Motive sind. Das ist übrigens eine der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes, das uns zu zeigen. Und in diesem verborgenen Ort, da finden eine ganze Menge verborgener Prozesse statt. Ja. Zum Beispiel, wir haben Lukas 6, Vers 45, einmal weitermachen. Aus der Fülle des Herzens redet dein Mund. Ne? Meistens haben wir das relativ unter Kontrolle, was aus dem Mund rauskommt, aber jeder von uns hat das auch schon mal erlebt, dass uns dann so Sachen oder Kommentare rausgeschlüpft sind, wo wir dann so, ups, hätte ich das mal nicht gesagt. Ne? Aber Jesus sagt den Leuten da, wovon dein Herz voll ist, das wird früher oder später rauskommen. Und daran kannst du nachher erkennen, was wirklich in deinem Herzen war. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ja? Also so, wir wissen nicht direkt, was in dem Herzen, was unsere wirklichen geheimen Motive sind. Wir können es nicht direkt erforschen, aber unser Handeln und unser Sprechen verrät uns. Und wenn unser Handeln und unser Sprechen nicht so gut ist, wie wir eigentlich denken, dann ist das so ein Warnzeichen, ne? Und dann sollten wir mal gucken, so, oh, ne? Weil Taten sprechen lauter als Worte. Ja? Und wenn ihr mal das Experiment macht, Menschen nur nach ihren Taten zu beurteilen, nicht nach dem, was sie sagen, werdet ihr euch erschrecken. Ja? Das Herz ist das Zentrum jeglicher Aktivität, das Herz ist ein unzugänglicher Ort, das Herz ist ein Ort, in dem verborgene Prozesse stattfinden. Warum ist das eine gute Nachricht? Ja. Wir machen mal die nächste Folie. Da ist dieser zentrale Vers, mit dem ich auch abschließen möchte. Genau. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und das Wort Gottes übrigens, werden wir gleich sehen, das ist nicht die Bibel hiermit gemeint. Es ist nicht irgendwie das aufgeschriebene Buch oder so. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet Seele als auch Geist, Mark als auch Bein und ist ein Richter der Gedanken und Absichten des Herzens. Weiter. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, vor dem wir Rechenschaft zu geben haben. Hier sehen wir, dass mit dem Wort Gottes, das hier richtet, ist nicht ein Buch gemeint, sondern hier steht, und kein Geschöpf ist vor ihm, vor dem Wort Gottes. Und wenn euch das noch nie aufgefallen ist, in der Bibel wird das Wort Gottes immer personifiziert, hier ja auch. Das ist Christus, das ist Jesus. Das ist im Alten Testament so, es ist im Neuen Testament so. Wenn in der Bibel von einem Buch oder die Rede ist, dann steht da meistens das Schrift, das Gesetz, die Weisung, diese Begriffe stehen da. Nein, Christus ist die Person, die einzige Person, die wirklich weiß, was in deinem Herzen abgeht. Du weißt es nicht direkt. Ja. Warum ist das eine gute Nachricht? Das Christentum ist die einzige wirklich inklusive Weltreligion, wo keiner ausgeschlossen wird. Gut, in der Geschichte gab es genug Christen, die andere ausgeschlossen haben, ja, aber die haben das, so wie es in der Bibel steht, ja, es kommt, in allen großen Weltreligionen kommt es darauf an, dass du irgendwas tust, dass du irgendein Opfer bringst, irgendeine Leistung, bestimmte Gebete verrichtest und wir haben das ja auch, diese Dinge auch im Christentum, ne? Aber das ist nicht das Entscheidende. Klar kannst du Opfer bringen oder du kannst etwas tun für Gott oder so, ja. Aber bei Christus kommt es nicht darauf an, wie schlau du bist. Es kommt nicht auf deine Leistungen. Es kommt nicht darauf an, dass du besonders sensibel bist. Es kommt nicht darauf an, dass du besonders gut denken kannst oder besonders gut fühlen kannst. Es kommt noch nicht mal darauf an, dass du besonders gut bist oder dass es kommt nicht aufs Äußere an, auf deinen Status, auf dein Ansehen. Ja, es kommt auf das Herz an. Was in deinem Herzen passiert. Es geht auch noch nicht mal darum, wer hat das beste Herz, sondern es geht darum, wer von uns oder jeder, der bereit ist, sein Herz von Gott durchleuchten zu lassen, der ist, ja, der kann ein Christ werden. Christsein fängt damit an, dass der Heilige Geist dich überführt, dass der dir zeigt, so hey, guck mal, das, was du gemacht hast, das ist nicht cool. Du hast ein Problem. Du brauchst. Und in den ganzen Religionen geht der Mensch zu Gott und vollbringt irgendetwas, um von Gott akzeptiert zu werden. Und in manchen Religionen hat man noch nicht mal die Sicherheit, ob man wirklich akzeptiert ist. Ja? Im Christentum ist es genau andersrum. Im Christentum kommt Gott zu dir und sagt, hey, ich möchte nicht, dass du was tust, sondern ich möchte, dass du zulässt, dass ich mit meiner Taschenlampe einmal auf dein Herz gucke und dir zeige, was in dir alles wirklich ist. Ja. Es geht darum, dass du vor diesem Richter, vor diesem Wort Gottes, dich bereit bist, dich erforschen zu lassen. Das Endziel des Glaubens, die Folie war verrutscht, die hätte eigentlich jetzt kommen sollen, aber ist völlig egal, kein Problem. In der Bibel steht, das Endziel des aller Unterweisung in, einen Moment, steht in Timotheus, schreibt Paulus an Timotheus, das Endziel aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen. Das Endziel der Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen, guten Gewissen und ungeheuchelten Glauben. So heißt das, 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Ziel des Christentums, das, was Gott möchte, ist, dass du ein Herz bekommst, was wirklich lieben kann, was wirklich in der Lage ist zu lieben, was sogar in der Lage ist, die Feinde zu lieben. Dass du ein Herz bekommst, was in der Lage ist, in den Menschen das Beste zu sehen, zu glauben. Nicht nur an Gott zu glauben, sondern generell zu glauben, dass Gott auch deinen nervigen Nachbar oder Chef oder Arbeitskollege verändern kann. Das ist das Ziel der Unterweisung. Und es gibt eine Menge christlicher Unterweisung, die das eher das Gegenteil bewirkt, die nicht das macht. Ja? Im Christentum musst du nichts leisten. Du musst nichts tun. Du musst einfach nur bereit sein, sagen, okay Gott, komm und zeige mir, was wirklich in meinem Herzen ist. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, selig, glücklich sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Wenn du anfängst, wenn du das wirklich ernst sagen kannst, ne, vielleicht heute Abend oder so vor dem Schlafengehen, Christus, Wort Gottes, komm und zeige mir, was wirklich in meinem Herzen ist, dann begibst du dich auf eine Straße, wo du früher oder später mit Gott kollidieren wirst und dein Leben wird verändert. Weil im Christsein ist Veränderung von innen. Es ist nicht ich. Und ja, ich weiß, viele Christen leben das irgendwie, ne? Bei manchen kommt es auf Äußerlichkeiten wie Rock und Zopf und richtige Kleidung oder richtige Ernährung oder was auch immer an. Aber das finden wir nicht in der Bibel. In der Bibel finden wir ein verändertes Herz. Und wenn dein Herz sich verändert, wird sich früher oder später auch dein Verhalten und all das andere mit verändern. Aber damit Gott dein Herz verändern kann, musst du bereit werden, dich von ihm durchleuchten zu lassen. Und das ist völlig, das kannst du machen. Das kannst du mit dem Hauptschulabschluss genauso gut machen wie mit dem Abitur oder einem Studium. Das ist völlig unabhängig. Deswegen ist Christentum eine inklusive Religion, wo du nicht besonders, du kannst der dümmste Mensch auf der Welt sein, kein Problem. Du kannst der schlauste Mensch auf der Welt sein, kein Problem. Ja? Deswegen ist Jesus wirklich inklusiv. Der schließt keinen aus. Alle haben die gleichen Chancen. Keiner ist besser. Und alle sind genauso schlecht wie du. Jeder hat diesen gleichen Egoismus im Herzen. Jeder hat diese gleichen Gedanken, so, ich sehe nicht so gut aus, ich bin nicht so gut. Ne? Dein Herz belügt dich selber. Gott sagt, du bist wunderschön geschaffen. Vielleicht ne, deine 400 Insta-Likes bei deinem letzten Foto sagen es dir auch. Und trotzdem labert dein eigenes Herz dich voll, ich bin zu fett, ich kann nur, ich sehe doch nicht gut aus. So, ne? So, da kommen 10 deiner besten Freunde kommen und machen dir ein Kompliment. Boah, ich kann nicht, du kannst das voll gut. Oder du siehst gut, und bleiben wir beim Aussehen, du siehst gut aus. Und dann kommt einer, den du vielleicht gar nicht so gut kennst, der sagt, na, nee, gefällt mir nicht so. Und die Wahrscheinlichkeit ist, du glaubst dem einen mehr als den 10, die dich eigentlich gut kennen. Warum ist das so? Weil dein Herz nicht glauben will, obwohl es eigentlich dazu geschaffen ist. Und weil dein Herz so diesen magnetischen Drang zu Negativen hat. Und davon will Jesus dich heilen. Weil wenn dein Herz ständig negativ tickt, das wird dich die ganze Zeit verklagen und das wird dich die ganze Zeit nerven. Und du kannst nicht einfach so das Leben genießen. Geht nicht. Ich weiß, bei mir in meiner Schulzeit, es gab mal eine Zeit, da war ich sehr schlecht in Mathe. Dann gab es eine Zeit, da war ich ganz gut in Mathe. Und dann kam ich an die Uni und dann hatte ich immer noch diesen Gedanken, ja, aber was ist, ich habe zwar jetzt mein Mathe-LK und Abi ganz gut geschafft, aber was ist, wenn das alles nur Zufall war und am Lehrer lag? Und jetzt werden die Leute rausfinden, dass ich eigentlich wirklich doch total dumm bin. Ich hatte wirklich diese Gedanken, blubberten irgendwo aus meinem Herzen, blubberten die hoch. Und ich lief rum mit dieser Angst, ertappt zu werden. Kennt ihr sowas? Ja? Wart ihr schon mal auf Arbeit und habt mit eurem Chef geredet und dann so, oh, was ist, wenn der merkt, dass ich eigentlich gar nicht so den Durchblick habe? Ne? Diese Angst, ertappt zu werden. So. Ne? Ey, das ist euer böses Herz. Und wisst ihr was? Die gute Nachricht ist, jeder hat das. Und die noch bessere Nachricht ist, Gott weiß es schon längst. Gott weiß es schon längst. Du brauchst, ne? Gott weiß es schon längst und er hat keine Depression darüber, sondern er hat die Lösung. Ja? Und die Lösung ist, Jesus ist am Kreuz für all die Fehlfunktionen deines Herzens gestorben, damit er dir ein neues Herz geben kann. Amen. Danke, Jesus, dass du nicht Performance und Leistung und sowas von uns forderst, sondern dass du in erster Linie uns rufst, absolut mutig und ehrlich und transparent zu sein vor dir. Danke, dass du uns nicht verklagst. Danke, dass du kennst uns durch und durch. Und die einzigen, die es noch nicht gecheckt haben, sind am Ende wir. die wir immer noch denken, oh, ich bin aber doch ganz gut oder so. Und du möchtest uns das zeigen und uns davon befreien. Danke, dass du uns unsere schlechten Herzensabsichten nicht zeigen möchtest, um uns irgendwie zu dissen oder fertig zu machen, sondern um uns davon zu befreien. Danke, dass du dafür gestorben bist. Du bist nicht nur dafür gestorben, einfach um mit uns ein bisschen Barmherzigkeit und Mitleid zu haben, sondern du bist gestorben, damit wir wirklich davon frei werden können und dass du uns ein neues Herz geben kannst. Amen.